water, get you hype. Get you hype. Get you hype. Get you hype. Powder, get you hype. Get you hype. Get you hype. Get you hype. Powder, get you hype. Get you hype. Get you hype. Get you hype.
Willkommen bei Viben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast.
Damn, son, where'd you find this?
Like we always do about this time.
Ich würde sagen, wir gehen zu der anderen Seite von Memphis. Die Seite, wo sich der Himmel ein bisschen dunkel färbt. Die Seite, die ein bisschen weniger pimpmäßig unterwegs ist.
Es donnert auch schon. Es donnert.
Denn Anfang der 90er hat sich so eine sehr dunkle Macht aufgebraut. Eine sehr obskure Untergrundwelle, die Rapmusik für immer verändern und prägen würde. Dabei war das so sehr Untergrund, es war so dreckig, es war so dunkel und dämonisch, dass nicht mal lokale DJs die Musik im Radio laufen lassen wollten. Heute kann man sagen, man hört den Einfluss dieser Gruppe in gefühlt jedem Trap-Track, seien es die Beats, seien es die Flows oder die Ästhetik. Ich würde sagen, keine anderen Künstler hatten auf der heutigen Liste einen so großen Einfluss auf die Entwicklung von Hip-Hop wie 3-6 Mafia.
North, Memphis, South, Memphis, West, Woods, Orange, Mounds, Mounds, Mounds.
Yes, sir.
Ich muss sagen dazu, ich bin bei der Recherche von der heutigen Folge, wir haben das ja wirklich, hat sich auch für mich länger hingezogen, mehrere Wochen. Ich bin brutal auch 3-6 Mafia hängen geblieben. Also ich kannte die Jungs natürlich, man kennt auch Juicy J, der war ja auch in den letzten Jahren solo sehr erfolgreich unterwegs mit seinen Mixtapes. Dann war der noch kurzzeitig, glaube ich, gesigned bei Wiz Khalifa. Also der ist immer noch am Ballen und auch ein DJ Paul, der liefert immer noch Beats ab, wo man sofort weiß, dass es ein ganz eigener Sound ist. Auch mein Homie Luis, der mir schon On Top of the World gezeigt hat, bei dem lief Stay Fly immer auf Dauerschleife. Das ist der größte Hit von 3-6 Mafia 2005. Was ich nicht wusste oder lange Zeit nicht wusste, ist, dass 10 Jahre vor Stay Fly sie noch etwas anders unterwegs waren. Etwas dunkler, böser und verstörter. So. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt durch die Auseinandersetzung mit 3-6 Mafia habe ich so richtig verstanden, wie tief das Ganze geht. Also wie krass die Jungs damals unterwegs waren und wie unermessen wichtig ihre Contributions zur Musik von heute sind.
Auf jeden Fall, Bro.
Du kanntest schon 3-6 Mafia? Schon so ein bisschen mehr als die anderen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also zum Beispiel auch das Sippin' on Some Scissor, was ja auch UGK featured aus dem When the Smoke Clears Album, ist auch ein legendärer Song. Hat mich schon gekannt. Und eigentlich so einige Hits aus den 2000er Jahren von den 3-6 Mafia, dann eben auch Juicy J, mal hier ein Track. Also 3-6 Mafia waren mir da schon ein Begriff auf jeden Fall. Aber das Mystic Styles Album, das kannte ich noch nicht, auf jeden Fall.
Ja. Also 3-6 Mafia sind vor allem Juicy J und DJ Paul, aber es sind halt auch Leute wie Lord Infamous mit seinen teuflisch-melodischen Flows. Es sind auch Leute wie Project Pat, der als Solo-Künstler eine Legende wurde. Ich glaube, es ist, glaube ich, sogar...
Also Lord Infamous meinst du?
Ja, Lord Infamous, aber Project Pat hat auch irgendwie eine familiäre... Family Ties.
Project Pat ist der Bruder von Juicy J.
Der Bruder von DJ Paul, ja.
Der Bruder von DJ Paul, R.I.P. Genau. Lord Infamous auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
3-6 Mafia ist auch Gangsta Boo, also eine der ersten Frauen, die hardcore gerappt haben, brutal hart. Natürlich auch ihre Sis in Crime, La Chat und Leute wie Coop Sanika oder Kingpin Skinny Pimp. Memphis an sich ist ja schon so eine mystische, dunkle Stadt, geprägt von Rassenhass und Gewalt.
Ja.
Und ich finde, das schlägt sich auch in der frühen Musik von 3-6 nieder. So.
Auf jeden Fall.
Es ist ganz wichtig zu erwähnen, dass sie auch die Pioniere des Horrorcore-Genres sind.
Ja.
Diese düsteren Beats, die satanistischen Texte, die Masken, die sie getragen haben, die ganzen Mordfantasien. Auch für deutsche Hörer ist das interessant, weil ich habe das früher zwar gewusst, aber ich habe natürlich die Verbindung nie so direkt gesehen. Ich habe so mit 14, 15 sehr viel Berliner Rap gehört, viel Untergrund-Rap, so Frauenarzt, Kaiserschnitt, die ganze Hirntod-Posse, Bastard. Das waren die absoluten Idole, ja, für den Berliner Untergrund. So, die ganze Tape-Kultur, die ganze okkulte Ästhetik, so die Jungs in Berlin haben natürlich darauf geschaut und haben das übernommen und haben daraus ihr eigenes Ding gemacht. Es gibt so oft so Momente, wo ich so Frauenarzt-Tracks höre, vor allem alte Tracks, wo der einfach so die so ähnlichen Flow, ähnliche Kadenz hat wie Juicy J, weil das war einfach, er hat selbst mal gesagt, in Berlin war für viele eben nicht so der East Coast Shit das krasseste, sondern diese Tapes aus Memphis. So, das ist halt super interessant. Und
auf jeden Fall.
Natürlich gab es noch Leute wie Gangsta Nip, wie Gangsta Pat oder Memphis-Legende Tommy Wright III, aber die alle erwähnt werden müssen in Memphis-Rap. Und klar, Horrorcore hat jetzt nicht eine Person von heute auf morgen erfunden, aber ich würde schon sagen, keiner hat diesen Sound so sehr geprägt wie 3-6 Mafia.
Auf jeden Fall.
Du hast das Album schon erwähnt, 95 kam das und sie verewigten diesen Sound auch für immer mit dem Album Mystic Styles. Man kann schon sagen, es ist ein Meilenstein des Raps. So, vor allem, so gar nicht mal wegen der Qualität des Albums und der Qualität der Songs, sondern weil der Einfluss so gigantisch war.
Ganz genau. Also es ist ja krass eben, wir haben ja vorhin ja über Ghetto Boys gesprochen und ja über Bushwick Bill, der ja auch einer der ersten war, die ja so über Horrorcore-Themes gerappt haben und so.
Genau.
Und der Sound, der ja Memphis ja damals, eben, wir haben ja auch über 8ball und MGJ gesprochen, wenn ihr dann die Tracks hört, hört ihr ja, welchen Styles sie waren. Aber Memphis sowieso und allgemein der Süden hat ja zu dieser Zeit ja auch sehr viel mit dem Sound experimentiert. Und 3-6 Mafia dann so als Gruppe waren auch Fan von diesem Hardcore, Horrorcore-Hip-Hop, eben den auch zu teils auch Ghetto Boys ja groß gemacht haben. Und DJ Paul hat ja, glaube auch erwähnt gehabt, dass er und sein Bruder Lord Infamous waren auch Fans von den Klassiker-Horrorfilmen. Also ich bin da nicht so im Genre mit drin, aber eben so Friday the 13th, Texas Chainsaw Massacre und Halloween waren so ihre Lieblingsfilme. Und
genau.
Sie waren da sehr davon inspiriert. Daraus entstand dann eben so Mystic Styles. Aber wie du gesagt hast, so bis es ist, das war so ein spezieller Sound, mit dem sie experimentiert haben, welches so einzigartig war, dass es wirklich so Jahre eben, es ging 20, 30 Jahre, bis man eben den Impact dabei verstand. So eben
absolut
nicht nur den Sound, sondern den Impact, den sie da, den Stempel, den sie da gesetzt haben mit diesem Album, ist wirklich eigentlich unglaublich, auf jeden Fall.
Ja, ich würde schon sagen, es ist das essentielle Memphis-Album. Auch, ja, essentieller in dem Sinne als On Top of the World. Aber es ist halt überhaupt nicht einfach zu hören, finde ich. Immer noch.
Safe.
Und ich weiß noch, wir haben uns unterhalten, das war kurz nachdem du Mystic Styles zum ersten Mal durchgehört hattest. Du meintest auch, okay, ist ein bisschen, ist sehr speziell. Und
auf
das stimmt
jeden.
Auch. Ich meine, das sind Lo-Fi-Beats, du hast schlechte Aufnahmequalität. Zum Glück wurde das Album 2010 remastered, aber selbst dann klingt es halt noch sehr so nach halt eine typische so Underground-Tape-Aufnahme, als hätte man den Schrank benutzt, weißt du, als Studio. So.
Ja, genau, genau.
Dann natürlich die Referenzen an Okkultismus, der ganze Horror- und Porno-Talk.
Genau.
ich habe auf Reddit einen Kommentar gelesen, dass das Album perfekt beschreibt. Es ist wie Enter the Wu-Tang, nur dass sie anstatt Kung Fu lieben, lieben sie Satan.
Ja, ja, das ist krass. Ja, same. Ja, da, auf jeden Fall, weil das ist genau auch so etwas, was ja Leute am Enter the Chambers ja kritisieren würden. So, ja, es ist so zu viele Kung-Fu-Referenzen, dies und jenes, und das hat sie ja auch groß gemacht. Und das stimmt, hier ist es die Parallele mit den Horrorfilmen und den
okkulten
Sachen.
Ich meine, diese teuflischen Referenzen und so, es ist ja, sie heißen ja nicht umsonst 3-6 Mafia. 3-6-6-6-6, weißt du?
Logisch, ja. Auf jeden Fall.
Man muss aber sagen, als 3-6 Mafia Mystic Styles veröffentlichten, das wird ja sozusagen als Debüt von ihnen angesehen, es hat keine großen Wellen geschlagen. Eigentlich hat sich kein Schwanz damals für Memphis interessiert. Alle wollten Park hören oder gerade 95 Mobb Deep und Biggie und Wu-Tang.
Genau.
Man hört halt diese Underground-Tape-Atmosphäre an allen Ecken und Enden heraus. Mhm. Du hast das Intro ist schon brutal düster und gibt
unglaublich.
The 3-6 Mafia. Back in the motherfucking house. This shit on for you, motherfucker. For you weak ass niggas. They couldn't take the motherfucking devil shit. Y'all couldn't hang with the motherfucking clique. It just get thicker for a weak motherfucking nigga.
Und ja, auf Break the Law zeigt sich perfekt der frühe 3-6 Mafia-Style, finde ich.
Das ist mein Lieblingssong von dem Album.
So fucking thick, we gotta lay it down. We gotta stay, we gotta break your bitch. Coming up, stays on my mind. So we gotta drop a buster. A player, hey, nigga, or a crooked cop. Run up, if you wanna.
Break the Law ist wirklich krass. Wirklich, auch die Hook, wie das so sich nach einem Sample anhört und so wiederholt. Break the Law, Break the Law, Break the Law. Und auch eben so die düstere, ich bin sowieso Fan von so düstere Atmosphäre und Beats und deshalb Break the Law für mich so mein Lieblingssong von diesem Album.
Okay, Statement. Dann hast du noch Sachen wie Live By Your Rap. Das ist ein Diss an die damals sehr großen Bone Thugs and Harmony Jungs. Die waren 95 ja überall mit ihrem Hit Crossroads. Und DJ Paul und Juicy haben die brutal gedisst, weil sie auch angeblich den Flow gebeitet hätten, diese schnellen Flows. Die kamen nicht 95 durch Bone Thugs and Harmony, sondern da fand sich DJ Paul auf den Schlips getreten. Ey, Jungs, wir haben das schon 91 auf Underground Tapes gemacht und das ist halt auch brutal. Da gibt's halt, sind wir wirklich böse Gewalt und Morddrohungen und so.
Safe, ja, yeah, ist wirklich krass. Just look into the eyes of the man. Smacking the AK to knock out my enemy, fear of the rage of the blade, see done pay. No trace of the evidence, body rinsing up on top of in pieces. His soul arose, I raised the tools up under my mattress. My conscience is making. Andererseits hast du Songs wie The Summer, so, und das ist der einzige Song, der damals im Radio gespielt wurde von zwei DJs, weil jeder hat sich sonst gewehrt dagegen, den Jungs irgendwie Airplay zu geben, Airtime. Es ist so ein bisschen wie die düstere Untergrundversion von Today Was a Good Day von Ice Cube. Ja, kann man so sagen. Safe.
Ich hole heute die Vergleiche raus.
Ja, safe. Hey, Bro, deine Vergleiche sind on point. Vor allem ist auch die Hook noch fire, weil es samplet ja auch 8-Ball und MGJ.
Ganz genau.
Ja. Genau, das ist wirklich fire, so. Then hit Paul up on his home. Tell him to bring his slow ass on. So we can hit the honeycomb before the gun just gone. The summer.
Ja, der Beat macht aber auch Spaß, der ist so entspannt, nimmt vielleicht so, der nimmt ein bisschen Aggressivität raus. Genau, dann hast du aber auch Sachen wie Tear the Club Up, da gab es ja schon mehrere Versionen von dem Song, aber das ist halt wirklich so dieser Prototyp Trap Banger, so der Ursprung, der komplette, das komplette Skelett sozusagen für die Trap Songs, für die Trap Banger und Songs wie mein Gott, Waka Flocka hat sich da direkt inspiriert. Halt so ein Clubbanger für abgeranzte Schuppen, mit denen Leute abgestochen werden. So. Die Hook ist halt so dieser Prototyp von diesen Trap-Song-Chants, also von diesen ständigen Wiederholungen, weißt du? Tear the club up, tear the club up. Das haben Leute von Lil Jon bis hin zu den A$AP Mob Jungs, alle möglichen Leute haben diese, auch Flair in, auf bestimmte Art und Weise, haben immer wieder diese Formel genommen und, mhm. und verarbeitet. So.
Safe, safe.
Das Album ist irgendwie das Ende der Tape-Ära und auch irgendwo der Anfang des eigenen 3-6-Sounds, weil alle Alben, die danach kamen, The Chapter 1, Chapter 2 und du hast es vorhin erwähnt, When the Smoke Clears, eins meiner Lieblingsalben, da ist schon deutlich bessere Qualität bei den Aufnahmen zu hören und der 3-6-Mafia-Sound ist ein bisschen geschärfter, weißt du, ein bisschen klingt ein bisschen cleaner, so.
Ja, auf jeden Fall.
Finde aber, und das will ich auf jeden Fall noch sagen, man kann nicht über 3-6 Mafia sprechen, ohne über den Einfluss zu reden, weil gerade jetzt so, mein Gott, so Trap ist überall schon seit mehreren Jahren und wirklich, ich habe das Gefühl, und jetzt mit dem Lesen und Beschäftigen mit 3-6, die Jungs sind überall so. Die Jungs haben bei fast allen Sachen ihre Finger mit im Spiel gehabt oder Fußspuren hinterlassen. Mhm. Also
auf jeden Fall. Vor allem auch möchte ich gerne sagen, so, man muss Lord Infamous auch mehr Props geben, weil den Flow, den die meisten heute haben, so das er war so der Erste, der da diese
mit dem Triplet-Flow,
das war so Lord Infamous. Und das ist so eine Pionierleistung, eben wenn man bedenkt, dass das so 95 gemacht oder so gerappt wurde und das damals niemand so verstanden hatte. Und dann eben sozusagen, man kann sagen, dann Migos mit Versace das so groß gemacht haben und so salonfähig. King of Versace, Medusa, my wife in my Cartier Versace, I got straps on my mouth, they all dressing so nicely, they can't even copy, no. You think I'm Egyptian, this gold on my body, gold. Money my mission too, just like they kissing my diamonds, it's pissing, my swag is exquisite, y'all all said no preacher, but you live in this. Der Impact ist wirklich so vorhanden, so.
Safe, absolut gehe ich mit. Man muss auch sagen, vergessen vielleicht einige 3-6 Mafia, so lustig das so jetzt klingt mit all ihrer Geschichte, es ist der zweite Rap-Act in der Geschichte, der jemals einen Oscar bekommen hat. Stimmt, ja. Nach Eminem für, Gott, wie heißt es? Lose Yourself?
Genau, Lose Yourself.
Die haben einen Oscar bekommen für It's Hard Out Here for a Pimp vom Hustle and Flow Soundtrack. Yeah, I'm trying to get rich before I leave a body. I'm trying to have things, but it's hard. Den Film kann ich auch nur den Leuten ans Herz legen, wer den noch nicht geguckt hat. Da gibt's auch eine super geile Szene, wie Terrence Howard einen Rap-Song aufnimmt mit einem schlaksigen, weißen, dünnen Produzenten. Super geil. Ich habe das geguckt mit 10 oder 11. Das hat mich geprägt fürs Leben. Und ja, die Jungs, die über satanistische Morde gerappt haben, haben einen Oscar abgeräumt. Also ey, in dieser Welt ist das wirklich...
Auf jeden Fall. Wirklich krass. Der ist wirklich eben... Was das Album ausmacht, ist eben nicht wirklich so die Qualität der Songs oder groß der Inhalt, sondern einfach so der Impact, den sie damals gestartet haben und dann auch in den 2000er so ihr Style perfektioniert haben und dann,
ganz genau,
was Hip-Hop eigentlich so für immer dann verändert hat, dann in den 2010er. Und mal schauen, wie weit das noch gehen wird, genau.
Ja, also ich habe das Album vorher erwähnt, das kam im Jahr 2000 raus, When the Smoke Clears, auch eins meiner absoluten Lieblingscover. Da ist zum Beispiel auf dem Album das erste Mal hört man das berühmte Yeah Ho Adlib von Juicy J.
Ja, stimmt, genau, stimmt.
Auf Mafia Hitters. God damn, dude. Gotta come like we get down and dirty for our figures. We gotta come like we were quick to pull back on some triggers. We gotta come, you know that devil shit. Hört man das den ganzen Track über und seitdem ist es sozusagen ein Klassiker Adlib geworden, was er bis heute verwendet. Jeder kennt es. Es ist einfach so ein, es gibt jedem Song immer so einen extra Kick. Ist seit 20 Jahren fester Bestandteil vom Hip-Hop. Mhm. Und auf demselben Album, du hast es schon erwähnt vorhin, das Feature von UGK auf dem Song Sippin' on Some Scissor. Get down in this motherfucker. And we ain't playing with you. Y'all know the motherfuckers go home. Now pull it up, nigga. Sippin' on some scissor. Sippin' on some sippin' on some scissor. Sippin' on some sippin' on some scissor. Sippin' on some sippin' on some scissor. Ja, einer vielleicht die erste Hip-Hop-Single überhaupt, die explizit den Gebrauch von Codein-Hustensaft erwähnt. Mhm. Und 20 Jahre später ist das Thema immer noch aktuell.
Safe.
Und ich meine, ey, ich kann mich erinnern, als A$AP Rocky 2011 groß wurde und die Flows genommen hat und so die ganze Ästhetik, dieses Dunkle, so, das basiert alles auf 36 Mafia. So A$AP Rocky, der ganze A$AP Mob oder Suicide Boys Sachen, Space Ghost Perp, die sind alle von den frühen Mafia-Sachen beeinflusst. So.
Auf jeden Fall.
Oder, was auch berühmt ist, auf einem Mixtape von Tear the Club Up Thugs, also so ein 36 Mafia Ableger von 1999, gab es den Song von Juicy J, Slob on My Knob. Manche Leute werden den kennen mit dieser unvergesslichen Hook. Slob on my knob, like corn on the cob. Check in with me.
Slob on my knob, like corn on the cob. Check in with me and do your job. Lay on the bed and give me head. Don't have to ask, don't have to beg. Juicy is my name, sex is my game. Let's call the boys, let's run a train.
Absolut berühmt geworden, ist auch mittlerweile ein Meme geworden und läuft auch schon in irgendwelchen TikTok-Videos und diese Hook und diese Melodie, die wurde x-mal verwendet, also auf G-Eazy's No Limit oder auf, ich meine, die meisten Leute kennen das von A$AP Ferg.
Genau, wollte ich genau
sagen, A$AP Plain Jane Hook.
Ride with the mob, hum through our law. Check you and me, and do your job. Ferg is the name, been baller did the chain. Torn up for the watch, crazy Plain Jane. Ride with the mob, hum through our law. Check.
Future hat das auch zusammen mit Kendrick und J-Rock auf King's Dead benutzt und natürlich letztens erst, ich habe mit Busy drüber gesprochen, der Song Wolves vom neuen Big Sean Album mit Post Malone, da wird die Melodie auch verwendet, also ey, so Slob on My Knob, so 1999 kam das raus, 20 Jahre später wird die Hook immer noch verwendet, so, also der Einfluss ist crazy und der Einfluss hat sich eben nicht nur auf die Gründungsmitglieder beschränkt, sondern auch Leute wie Project Pat sind einflussreich gewesen, so. Mit seinem repetitiven Flow, zum Beispiel gibt es auf seinem Album Getty Green von 99 einen Song, der heißt Out There und die komplett ersten, ich glaube ersten Lines wurden benutzt von Drake auf der Strophe bei Look Alive von Blockboy JB.
Tell me.
Krass. Ja. Das ist heavy.
Es ist klar, so Drake hat ja auch eine Memphis-Vergangenheit. Sein Vater kommt aus Memphis und er hat hier viele Sommer verbracht und er hat das auch immer wieder betont. Und da ist es klar, dass dann sozusagen dieser Einfluss von der Südstaatenkultur auch bei ihm in der Musik sich widerspiegelt, auch seine Art Respekt zu zollen. Aber auch Cardi B hatte 2018 bei Invasion of Privacy bei ihrem Album einen Song, der durch die Decke gegangen ist, der hieß Bickenhead. Und das war eigentlich nur eine erneuerte Version von Project Pats erfolgreichstem Song Chickenhead mit Le Chat.
Damn.
Die auch dann so richtig so Dirty Girl Talk dropped und das hat Cardi B genommen und der Song hat jetzt 18 Millionen Klicks auf YouTube. Also die Songs leben 20 Jahre später immer noch und sind jetzt aktueller denn je. Die haben echt am Beat kaum was verändert und das war 2018 ein Hit, so, weißt du?
Das ist krass, auf jeden Fall.
Dann gibt es eben noch auf dem Album, auf seinem zweiten Album, einen Song, der heißt Don't Save Her von Project Pat auf Mr. Don't Play, Don't Save Her. Und wer hat diese Hook verwendet? J. Cole.
Damn.
Auf No Role Models, dem berühmten Song von Forest Hills Drive, gibt's doch dieses Don't Save Her, She Don't Wanna Be Saved.
Lay ho, lame niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. 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 No role
model. Weiß nicht, ob du das kennst, das ist der berühmte Song. Und Bruder Project Pat hat das einfach 20 Jahre, naja gut, 15 Jahre vorher schon gerappt, weißt du?
don't save her. She don't wanna be saved, 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 don't save her. She don't wanna be saved.
Yes, wirklich unglaublich.
Ist halt krass so. Also.
Safe, safe, safe.
Aber das Krasseste für mich überhaupt, jetzt, du hast ihn erwähnt, Lord Infamous.
Mhm,
und jetzt, I'm gonna blow your mind, bro.
Okay, okay.
Du kennst ja Lord Infamous natürlich, hat den Flow sozusagen, Triplet Flow so ein bisschen etabliert, den Migos genutzt haben. Aber einer der größten Hits der letzten Dekade, einer der größten Rap-Hits der letzten Dekade war Love Sosa.
These bitches love Sosa.
Und Chief Keef. Und viele werden jetzt nicht behaupten, dass Chief Keef unbedingt so ein, naja, Hip-Hop-Schüler ist, ja, jemand, der die Kunst studiert hat, aber man muss sich nur anhören, ein Song von, ich glaube, 97 von The End, 36 Mafias Tape The End, das ist die Strophe von Lord Infamous, der Song heißt Stomp und Leute, man muss sich einfach nur die Kadenz anhören von dem Flow und da soll mir einer sagen, dass Sosa, also dass Chief Keef davon nicht inspiriert wurde bei Love Sosa.
Ja, safe.
Spiel dir das mal vor, Bruder.
Ja.
Das ist doch der Flow.
Ja, yeah,
boy. Auf jeden Fall krass.
Ja,
Infamous hat es 97 gebracht so und Chief Keef macht daraus einen Welthit 2012. So, das ist einfach
geisteskrank. Wirklich.
Deswegen in vielen der modernen Lieblingsrapper und der ganzen Goats, so die haben auch von den Goats der 90s gelernt. Also
auf jeden Fall.
Man muss einfach nur sagen, so einfach alleine die visuelle Ästhetik, auch was die Albumcover angeht, jedes gefühlt so Trap und so Drogen, so dieser weißt du, dieser Lean Drogenrap Trap von heute. Die ganzen Mixtape-Cover sehen aus wie damals von 36 Mafia. So. Also, die haben Hip-Hop in dem Sinne revolutioniert, mit dem Sound, mit der Ästhetik.
Ja.
Das ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte und selbst dafür sind sie noch underrated irgendwo.
Auf jeden Fall.
Ihnen wird zwar Respekt gezollt, aber wenn man überlegt, wo sie überall ihre Hand drin hatten, ist das eigentlich schon verrückt. So, also,
ja. Sie müssten eigentlich so das Standing haben, was eigentlich so Park und Biggie haben, sozusagen. Weil
ja, ich meine nicht mal, ich meine klar, so gar nicht mal so jetzt hier skillmäßig, sondern einfach nur der pure Einfluss.
Genau.
Ich würde argumentieren, es gibt ganz wenige, ganz, ganz wenige, die überhaupt mithalten können da.
Auf jeden Fall.
Überhaupt. Weil
so
viel von dem, was wir gerade pumpen, was gerade in den Charts ist, was gerade aktuell ist, das haben die Jungs vor 30 Jahren, vor 25 Jahren etabliert oder ausgetestet oder schon probiert und das ist einfach nur krass, weil kein Künstler kann sowas behaupten. Die Jungs waren einfach der gesamten Szene um Lichtjahre entfernt und keiner hat's verstanden und jetzt werden Leute berühmt mit denselben Flows, mit denselben Ideen, mit derselben Cadence, die Jungs 1994 hatten. Das ist halt
crazy. Safe, eben, das ist das, was ich ja auch meinte mit dem Standing, so alleine von Impact müssten sie eigentlich Park und Biggie eben, nicht weil von den Skills oder von den Beats oder whatever, sondern wirklich allein der pure Impact, hier müssten sie ein viel größeres Standing haben, weil es alles, wie du gesagt hast, so alles, alle Lieblingsrapper von den Leuten, die heute Hip-Hop konsumieren, das ist wirklich so 90% ist 36 Mafia, wirklich.
Absolut. Also 36, ich kann Leuten nur empfehlen, hört euch auch die anderen Alben an. Ich finde die super interessant. Ein Album von 2003 heißt auch Most Known Unknown, also die bekanntesten Unbekannten. Und ich glaube, kein Titel beschreibt 36 Mafia besser.
Hätte ich so auch unterschrieben, ganz genau.
Ich würde sagen, für unseren letzten Tourstopp müssen wir nochmal in den Flieger steigen. Und diesmal geht es nach New Orleans.
Let's go.
Eine der legendärsten Städte in Amerika, gerade auch für afroamerikanische Kultur, vielleicht die Geburtsstätte von Jazz, wie wir ihn heute kennen. Unfassbar wichtig, unfassbar eigene Kultur, mit dem französischen Einfluss natürlich, mit der ganzen Cajun Culture. Und da sind Ende der 90er zwei gigantische Labels aus dem Boden gesprossen. Einmal natürlich No Limit von Musikmogul Master P, berühmt durch das Logo mit dem goldenen Panzer. Mhm. Und natürlich die sich vielleicht etwas länger gehalten haben, beziehungsweise aktuell relevant sind, Cash Money Records, um den guten Birdman und den damals blutjungen Lil Wayne, der heutzutage als einer der Goats zählt. Und in diesem Dunstkreis gab es in dieser Ära, die sozusagen den Bling-Rap so ein bisschen hochgebracht hat, ich meine, Leute wie BG, die damals auch bei den Hot Boys waren, die haben das Wort Bling Bling ja zum ersten Mal in ihren Raps verwendet und in den Begriff etabliert. Und bei den Hot Boys gab es auch einen Künstler namens Juvenile.
Und yes.
Juvie hat 1998 einen absoluten Classic, Südstaaten-Classic gedroppt in einer Stadt, die unfassbar heiß und schwül ist. Und so klingt auch das ganze Album und so heißt auch das Album. Denn der Titel von diesem Classic ist natürlich 400 Degrees. You must think these bullets ain't real and you ain't gonna get smoked. Now if you had a second line and them boys got a gun, you better run for it, run for it, run. And if you're too deep in some beef and them boys by the thumb, you better run for it, run for it, run. If you ain't got a strap but your enemy got one, you better run. Bruderherz, du bist der New Orleans-Connoisseur von uns beiden. Mittlerweile.
Würdest du das so sagen?
Ja, doch, doch, doch.
Okay, aber okay, okay.
Alright, was kannst du mir zu 400 Degrees von Juvenile sagen?
Man muss verstehen, du hast ja No Limit Records und Cash Money Records erwähnt. Das sind wirklich so die Labels von New Orleans und sowieso. Cash Money Records ist so das Hip-Hop-Label schlechthin, so seit den 90ern ist es wirklich so bis heute so etabliertes, festes Label. Und New Orleans ist ja auch sehr musikgeprägt, kommt ja sehr viel Jazzmusik her, kommt auch dabei, weil eben damals die Franzosen waren sehr locker mit den Afroamerikanern umgegangen, das heißt, die Afroamerikaner konnten so ihre traditionell afrikanische Kultur mehr weiterleben so und dabei auch eben die Musik. Und so eine typische Musik, die sich dann entwickelt hat, so ist ja auch so die Bounce-Musik, oder? Das ist so das New Orleans Trademark-Musik. Tatsächlich hat sich, als Master P ja Fuß gefasst hat und ja mit No Limit gestartet hat, war ja der Sound, den er und das Label verwendet hat, war nicht New Orleans typisch. Also es war nicht wirklich Bounce-Musik. Cash Money hingegen, also besser gesagt Manny Fresh, ist ja auch eine Producer-Legende. Der, schon sein Vater war ja auch Street-DJ bei den New Orleans Block-Partys so in den Hood. Und New Orleans, so die liebten allgemein so die 808-Sounds. Und dort wurde auch Bounce-Musik so groß und davon war ja auch eben Manny Fresh war ja auch der Sohn von Sabu, heißt er, und das heißt so Musik wie bei Pimp C, so wenn man mit der Musik aufwächst, dann hört man das Musikalische dann auch sofort raus bei den Produktionen. Und eben Master P und No Limit haben ja so New Orleans so auf die Karte gesetzt, aber so der repräsentative New Orleans Sound, den hat dann schon Cash Money so übernommen, das heißt so, sie haben so die Formel, um groß und bekannt zu werden, haben sie von No Limit geschaut, aber dann so, eben so No Limit, das bekannteste Jahr war ja 98, als da irgendwie 28 Alben released worden und irgendwie alle oder fast alle gegen Gold und mehrere gegen Platin, mehrfach Platin. Aber dann Cash Money hat dann übernommen und dann eben Ende 98 kam eben das 400 Degrees Album und das war dann wirklich so New Orleans pur, auch von der Musik. Das ist, was man auch aus diesem Album raushört. Eben, ich weiß noch, du hast mir das Album ja mal gezeigt. Und eben der erste Song, den ich gehört habe, du hast mir auch empfohlen, ist ja der zweite Track, H.
teasing. You the one that whip your girl and she would call the police, huh? You understand, huh? You ain't gonna cry like a girl, you gon' be your man, huh? Wherever you stand, huh?
You a big chiller, you got your block on fire, you remain in the G. Until the moment you expire, you know what it is. With me, nothing out of something, you handle your biz. Ain't gonna be crying and it's something, you a big chiller.
Yes.
Und das ist unglaublich, wirklich. Der Beat und wie er rappt und der Swagger und der Flow und alles ist wirklich crazy. Wirklich crazy, legendary.
Ich muss dazu sagen, so H ist, ist eins meiner Lieblings-Hip-Hop-Videos all time. Gar nicht mal, weil es von Konzept so verrückt ist, aber es zeigt so perfekt diesen Mikrokosmos vom Block, von Juvenile, wie die Leute dort leben. Ich liebe diese Aufnahmen von den, auch den Bewohnern von den Häusern. Du merkst richtig, du spürst die Hitze durch das Video, ja, diese Südstaaten-Hitze. Ja. Ich liebe die Energie, die Energy, die Juvenile hat, auch wenn er so beim Part Rappen so fast schon Offbeat wirkt, auf diesem Manny Fresh Beat. Aber die Hook von H ist für mich eine der besten Hip-Hop-Hooks all time. Also dermaßen catchy, dermaßen nice. Du hörst das und denkst dir die ganze Zeit, du bist so mit deinen Jungs, so 30 Leute alle so am Kopf nicken so und alle sind am Turn-Up machen. Ich liebe das. Ich finde, das ist auch so fast schon underrated als Hip-Hop-Song an sich, weil es ist einfach unique, so nichts klingt wie H. So. Weder vom Beat her, noch vom Flow, noch von der Hook. Es ist ein absoluter Banger. Ich würde aber sagen, der berühmteste Song von dem Album, der Evergreen, der auch immer wieder zitiert wird, ist natürlich Back That Ass Up.
Girl, you're working with some ass, hey. You're bad, hey. Make a nigga spend his cash, hey. His last, hey. Hold fire with your pass, hey. They mad, hey. You can ride in the tag, hey. With that, hey. You can smoke up by your bag, hey. Aggress, hey. Got money, I can pass, hey. And trash, hey.
Ich glaube, da ist sogar Lil Wayne gefeatured, glaube ich.
Mhm.
Ein berühmter Manny Fresh Beat. Der Song wird ständig referenziert. Es war damals ein absoluter Club-Hit. Leute haben dazu getanzt. Man hört auch eben die Einflüsse von Bounce-Musik in dem Song drin. Es gibt sogar ein Video, ich glaube von 2012 oder so, wo Abdi von Chelo und Abdi irgendwo in Frankfurt in so einem Thug-Life-Laden steht und er soll so sein Lieblings-Ami US-Rap-Part nachrappen und der rappt einfach Back That Ass Up von Juvenile. Und an alle Drake-Fans auf dem Classic Take Care beim Song Practice, da gibt es mehrere Lines, die direkt Back That Ass Up referenzieren. Er verwendet sozusagen die Hook und hat sie, ja, er hat sie wiederverwendet in seinem Song Practice und da noch ein paar Sachen verändert. Also.
For me, girl, you look good, want you back that ass up. You a fine motherfucker, want you back that ass up. Copy Big Daddy, want you back that ass up. Girl, who was you playing with, back that ass up. You're working with some ass, yeah, you bad, yeah. Girl, you're working with some ass, yeah, you bad, yeah. Girl, you're working with some ass, yeah, you're bad, yeah. Make a nigga spend his cash, yeah. His last year, host friend when you're passion.
Drake als neuer Vertreter von Young Money, Cash Money referenziert sozusagen den größten Cash Money Classic aller Zeiten. Mhm. Ein extrem berühmter Song, verständlich auch. Ich würde sogar sagen, 400 Degrees ist das beste Album, was unter Cash Money rausgekommen ist. So.
Würde ich auch so sagen. Es ist ja auch das erfolgreichste. So. Es ist wirklich
ganz
so
genau. Es ist das meistverkaufte Album und es hat wirklich diesen Sound, diesen Manny Fresh Sound, den Hot Boy Sound, den Cash Money Sound so perfekt irgendwie auf so 16 Tracks so verarbeitet. Also.
Auch schon allein der Style und der Swagger, also schon. Eben, man sieht es dann auch eben die Videos, die auch legendär sind von H oder Back That Ass Up, eben so, dass so die oversized T-Shirts so mit den Bandanas und den Reeboks, die sie da getragen haben, das ist so der Style, den sich dann so ab den 2000er dann völlig etabliert hat. So waren sie, war er, also eben Cash Money und Juvenile waren auch so ein bisschen die Vorreiter davon, kann man sagen.
Ja, safe. Ich finde auch der Titeltrack 400 Degrees ist ein unfassbarer Banger so.
400 Degrees. You see me, I eat and sleep shit and talk rap. You see that 98 Mercedes on TV, I bought that. I had some felony charges, I bought that. Been sent to no return, my steel was bought back. Nigga do some slangs in the water, I called that. I punished them the bitches.
So auch schon mit dieser Vocoder-Stimme ist sehr, sehr nice, sehr, 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 sehr so swaggy auf so eine typische so 90s Ende, 90s Art und natürlich auch Floss in Season mit Big Timers und BG. Das ist halt so wirklich eigentlich nur freches Angeben, komplett geisteskranke Angebereien, so richtiger, so richtig Big Boy Talk.
Safe, ja, auf jeden Fall. Ist auch ein sehr cooler Song, ja, gefällt mir auch sehr gut.
Ich finde, es ist natürlich, ich will nicht sagen, es ist dated, aber es ist schon sehr spezifisch in seinem Sound. Also, es klingt jetzt, ich würde nicht sagen, dass das Album so zeitlos ist, aber das ist nicht unbedingt seine Schwäche. Du hörst halt direkt, es ist aus dem Jahr 1998 so, weißt du? Das merkt man an bestimmten Drums, das merkt man an bestimmter Art, wie Manny Fresh so ein bisschen die Snares gesetzt hat und so. Aber es ist halt, die Amis würden sagen, very much a product of its time. Also
genau.
Ich finde, wenn du das hörst, dann bist du auch direkt eben im New Orleans der 90er drin.
Ganz genau.
Es klingt jetzt nicht unbedingt aktuell vom Sound her. Was aber nichts Schlimmes ist. Aber es ist sehr, sehr spezifisch. Und ich würde so sagen, trotz allem, du weißt so, No Limit und Cash Money waren überall damals, ja, die haben gefühlt jede Woche ein neues Album rausgehauen.
Genau.
Aber vieles davon ist nicht so gut gealtert, würde ich sagen. So.
Ja,
Respekt an die Projekte, aber es war halt sehr schnelllebig.
Genau.
Wobei das auch wiederum zeigt, die waren damals mit ihrer Work Ethic schon voraus, weil heutzutage droppt jeder gefühlt jede Woche einen neuen Song. So, neues Tape, neues Projekt. Also eigentlich hatten sie damals in den 90s schon das, was jetzt Standard sein würde. Also in der Hinsicht, was so Work Ethic, was so Vermarktung anbelangt, waren sie um Jahre voraus dem Rest der Szene. So.
Genau, das muss man eben auch sagen. So Master P und Birdman, die Label-Deals, die sie damals gehandelt haben, dass du da independent bei einem Major dein Album führen kannst und dass deine Masters dir gehören und dass irgendwie eben auch 80-85% der Einnahmen dir gehören und das ganze Businesswesen und so Ownership, das war, da waren sie schon die Vorreiter davon, auf jeden Fall.
Yes, safe. Ja, es macht auch einfach Spaß, das Album. Es ist halt komplett, es ist eigentlich nur ein komplett so Turn-Up-Album eigentlich, also.
Ja, safe, auf jeden
Ich find's
Fall.
Auch cool, so Juvenile als Rapper ist halt auch der ist jetzt eigentlich, wird er komplett vergessen. Er hatte letztens mal wieder vor 2 Jahren oder so ein Kollabo-Projekt mit Birdman, aber er ist so sehr in Vergessenheit geraten. Aber ich habe dir das schon mal erzählt, der erinnert mich auch nicht nur von dem Aussehen her, aber von seinem gesamten Swagger und seiner Ignoranz. Er ist so wie so eine frühe Version von Gucci Mane, so. Er ist so ein bisschen Cash-Money-Version von Gucci Mane, finde ich.
Bro, deine Vergleiche heute sind on point.
Weißt du, das Aussehen allein schon so.
Ja, safe alleine schon.
So, das Juvie muss sich nur mal eine Brille aufsetzen, dann sieht er aus wie so ein dünner Gucci Mane, weißt du?
Hat er aber damals auch gehabt. Ich habe ja vorhin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt so ein Interview von den Source Awards 1999.
Ja, das werde ich mir danach noch geben, ja.
Genau, da wird Juvie ist da, Birdman sieht man kurz und Puffy ist da auch dabei und die werden so interviewt und die machen da wirklich so Big Flex Talk und dann eben Juvie sagt auch, wirklich, so was er sagt, ist wirklich so fire. Und dann seine Optik eben, musst du dann so eine Optik geben, da eben, da stimme ich dir völlig zu, das ist wirklich so Gucci Mane auf dünn, so
1998,
wirklich eben die Grills, so alles so der Style, ich glaube, dort hat er auch eine Brille und ist wirklich so safe, auf jeden Fall.
Absolut, absoluter Swagger, super nices Album, was so richtig, es macht einfach Spaß. Das ist das Album, was am meisten Spaß macht, glaube ich, würde ich sagen, von der heutigen Auswahl. Trotz allem sehr influential, wenn man merkt, dass Drake das nach Jahren immer noch zitiert. Also.
Und man muss ja auch sagen, dass es ja man muss sich vorstellen, eben Jay-Z, der ja damals schon eben zu seiner Primetime ja auch den Respekt zollen wollte und auch mit den Künstlern arbeiten wollte. Eben, wir haben ja vorhin bei UGK, haben wir ja den Big Pimpin' Track erwähnt. Beim Bonus-Track ist ja der H-Remix featuring Jay-Z und das ist auch ein doper Track. Also wirklich, Jay-Z auf dem Track gefällt mir auch sehr gut und Juvia, glaube ich, selbst dazu gesagt, dass es irgendwie kein offiziell, also sie haben sich da nicht getroffen, es war so ein Label-internes Ding, weil eben Jay-Z das initiiert hat. Er hat, glaube ich, den Track H gehört, fand es super dope und wollte da einen Remix davon machen und dann fand es Juvia sehr krass, sehr nice. How they call you and you don't return they beeps. Now they ready to kill you and all your peeps. You done ever fell down with some wild. You done the dough with Juvenile and Jiggers. You better get it back or sleep where the river's at. They send shots through your fitted cap. Ich glaube, mit diesem Remix haben sie dann auch connected, weil beim Volume 3 Album, wo ja auch Big Pimpin' drauf ist, gibt es ja auch den Track, wie heißt der? Snoopy heißt der, glaube ich. Und da ist Juvenile gefeatured. In der Hook ist auch sehr, sehr feier. Sowieso die Jay-Z-Juvenile-Kombination gefällt mir sehr, sehr gut.
Yes, absolut. Die Leute haben dann irgendwann auch Ende der 90s endlich das Potenzial der Südstaaten erkannt. Das hat lange genau, gedauert, same. Aber dann Ende der 90er genau. haben sie es erkannt und Anfang 2000er mit, so ab 2004, 2005 hat sowieso Atlanta übernommen. Das war dann nochmal sowieso genau. was anderes. Und genau. dann seitdem hat sich immer mehr die Sache von L.A. und New York Richtung Atlanta verschoben und generell Südstaaten.
Genau.
Ja.
Mhm. Safe.
Wir haben heute Atlanta nicht erwähnt, wir haben Miami nicht erwähnt, man könnte noch viele andere Leute nennen. Wir haben uns auch bewusst dagegen entschieden, Outkast zu erwähnen, groß, weil die Jungs haben eine der besten Diskografien aller Zeiten und die haben geisteskranke Alben gebracht, vor allem Atliens und Aquemini, die für die könnte man eine ganz eigene Folge machen, deswegen wollten wir, und die sind auch etwas bekannter und werden öfter erwähnt und besprochen, deswegen dachte ich, es ist wichtig, 5 andere Tapes zu nennen, die vielleicht nicht jeder von euch gehört hat. Ich sag dir ganz ehrlich, meine Conclusion nach dem Auseinandersetzen, nach dem Hören, nach der Research und allem, der South ist unfassbar unterschätzt worden und wird es immer noch, vor allem was die 90s anbelangt. Also,
auf jeden Fall.
Ich kann nicht sagen, dass die irgendwie so zurück waren, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ja Sounds gemacht, die über Jahre, die Jahre vorauslagen. Und ich finde das so nice, dass die sehr früh erkannt haben, wir müssen unser eigenes Ding machen.
Ja,
wenn New York uns ignoriert, wenn LA uns ignoriert, wenn die Leute uns nicht ernst nehmen, dann ziehen wir unser eigenes Ding durch und werden in unseren Städten Legenden. Fick den Rest, scheiß auf alles.
Genau.
Ich finde, das hat dazu beigetragen, dass der Süden sich sehr schnell so eine ganz eigene, so auch Rap-Kultur angeeignet hat. Und ich meine, wir profitieren bis heute davon so.
Ganz genau. Sie haben damals in den 90er das geschaffen, was dann heute Standing geworden ist. So damals, logisch, eben alle haben nur New York oder LA so gehört und so, aber Das, was der Süden damals geleistet hat, das sollte und das hat dann auch Hip-Hop sozusagen für immer verändert. So, das ist, der Süden ist das Standing von der heutigen Hip-Hop-Musik. So, Punkt. Sowohl von Flow, als auch Sounds, als auch Impact, so alles.
Ja, Style auch. Wie viele Leute wollen heute Grills tragen? So.
Genau, und so eben auch schon allein der Codeinkonsum von 36 Mafia auch.
Yes.
Alles, wirklich so. Der komplette Lifestyle vom Süden, den sie sich da erarbeitet haben und so rausstechen wollten, haben sie dann erreicht, dass so 10, 20 Jahre später so ihr Lowbrow dafür erhalten haben.
Yes, sir. Bruder, eine Frage habe ich an dich, das hat mich die ganze Zeit interessiert. Yes. Welches von den 5 Alben ist dein Lieblingsding?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist On Top of the World von 8Ball und MGK. Weil eben so für die Leute, die auch unsere erste Retrospects-Folge gehört haben, ich bin ja großer West Coast-Musik-Fan aus den 90s und alleine die Beat-Produktion und die Musik, die ja sehr auch inspiriert und orientiert ist an dieser Musik, gefällt mir sehr gut. Ist ein sehr rundes Album auch. Man kann es gut von A bis Z so durchhören. Also so für mich. Und dann ich würde schon sagen, so ist so mein Favorite. So.
Geh ich mit, Bruder. Geh ich mit.
Nice.
Auch meins.
Nice.
Ja, auch meins. Ja.
Nice.
Ich bin tatsächlich ein bisschen mehr auf 3-6 Mafia hängen geblieben, vor allem auf diesem When the Smoke Clears Album, aber das MJG-Ding für 95 klingt immer noch dermaßen frisch, immer so viele Songs, die man richtig entspannt hören kann, die auch von musikalischen her super dope sind, also richtig, richtig geiles Album, deswegen ich hoffe, dass die Hörer sich so ein bisschen was daraus rausnehmen können, die irgendwelche Sachen gehört haben und denken, okay, das klingt nice, da will ich mich mehr informieren, so. Und es hat richtig Spaß gemacht, auch einzutauchen in diese Welt, also.
Definitiv, auf jeden
Und Fall. Das ist, ganz ehrlich, wir wissen beide, wir haben so erst so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, also da gibt es so viele Künstler, so viele Artists, so viele Alben, so viele Styles und Flows und Richtungen, das, ja, da
kann man bis zum Lebensende noch Sachen diggen. So.
Ganz genau, auf jeden Fall.
Bruderherz, ich würde die ganze Folge beenden mit einem 8-Ball und MJG-Song, den von 1999, den ich zu Tode gefeiert habe. Das war der erste Song, den ich von den beiden gehört habe. Outkast ist da drauf gefeatured, also passt es zu dem Süden-Thema und der Song ist auch einer ihrer größten oder Standout-Tracks überhaupt. Er heißt Throw Your Hands Up. Und da ist die Hook von dem Song beschreibt perfekt, was Staaten-Rap ausmacht. Goldzähne, schwere Chevys, wir reden langsam, wir tragen knallige italienische Klamotten, Leute grillen im Vorgarten. Die beste Line ist aber, whips across, hit her back, way back, and now they wonder why we act, how we act. Also Peitschen auf dem Rücken von uns Schwarzen, es geht alles sehr, sehr weit zurück. Und jetzt fragen sich die Leute, warum wir uns so benehmen, wie wir uns benehmen. Now I heard that the sound is where your folks from, down in the bottoms where they broke some. From the legal back, way back, and now they wonder why we act, how we act. Gold teeth and heavy shit is in, talking slow, afros and loud ass, a tatty nose. People barbecuing in the front yard, money from the first of the mud card. If anybody out there hear me, get your hands up. If anybody out there feel me, get your hands up. If anybody. Auch mit der geschichtlichen Perspektive besser kann man den Süden nicht beschreiben und die Leute, die dort Rap machen.
Yes, sir.
Limi, danke, dass du dabei warst, Bruder.
Danke, Bro. Ich hab zu danken.
Und mal sehen, wohin uns unsere dritte Retrospects-Folge führt.
Yes, sir.
Danke, dass du da warst, Bruderherz. Let's get
danke,
it.
Danke, Bro. Let's go.
Goodbye.